Okay, Lukas 6, und wir haben aufgehört mit Vers 42, genau. Also Lukas 6, 43. Spannend geht's weiter. Letzte Woche haben wir gesehen, es ging ums Richten, beziehungsweise darum, nicht zu richten, zu verurteilen, ne? Und Jesus kommt jetzt und nimmt halt dieses Thema so ein, also okay, zurück. Das Letzte, was er angesprochen hat, war so ein Bild, ne? Dass er halt sagt so, Mann, was regst du dich denn über den Splitter von deinem Nächsten auf? Ne? Die ganze Zeit meckerst du und für dich ist es ein Anstoß und du willst ihn rausziehen und so, aber du bist so blind in deinem Richten, in deiner Gerechtigkeit, weil du dich als Maß nimmst, was gerechtes Richten ist, richtig und falsch, dass du total deinen Balken übersiehst, der aus deinem Auge rausragt. Ne? So, und wenn wir nach dem gehen, dann sind wir auch schuldig, sagen zu müssen, ich kann überhaupt, ich darf überhaupt niemanden richten. Weil jeder von uns hat einen Balken. Ja. Und jeder von uns sieht bei dem anderen nur Kleinigkeiten, die immer mal durchkommen. Ja. Ich weiß zumindest, wer ich bin, deswegen, ja, fällt es mir schwer, Leute einen Stempel aufzuziehen und zu sagen, so, du bist aber schuldig jetzt hier, ne, weil Gott will das. So. Ja. Wir alle sind hilflos. Und deswegen brauchen wir diesen Grund, den wir hoffentlich heute noch durchlesen, an Christus. Ne? Auf dem wird gebaut. Und Jesus kommt jetzt und fügt hinzu halt, ach, lass uns einfach lesen, Vers 43. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen, da sammelt man ja keine Feigen. Und von Dornbusch, da liest man auch keine Trauben. So ein, das ist ein Insider. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch, der bringt natürlich aus seinem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Ja. Ganz logisch. Gehe ich zum Baumarkt, kaufe mir einen Apfelbaum, außer die betrügen mich, dann wachsen da Äpfel und keine Birnen. Ne? Und das hier ist ganz wichtig, weil manchmal ist das wirklich das Einzige, wie du entscheiden kannst, ob wirklich Gott in deinem Leben ist in der Situation oder in dem Punkt oder nicht. Weil es gibt Bereiche, wo dir einfach Erkenntnis fehlt als Mensch, ne? Sachen, die vielleicht theologisch klar sind oder auch nicht, aber wo du an Grenzen bist, wie du denn umgehst mit der individuellen Person da gerade, ne? So, und manchmal hat man es nötig, dass ein Bruder oder eine Schwester kommt und einen zurechtweist und sagt, hey, stopp. Und manchmal ist es nötig, dass man selber zu dem Punkt kommt, wo man Gott zulässt, dass er sagt, stopp. Manchmal bedarf es bei uns in der Gemeinschaft darum, für jemanden zu beten, dass Gott ihm Weisheit gibt, anstatt ihm die Weisheit vom Kopf zu knallen die ganze Zeit. Ne? Wie entscheidest du nur? Was ist richtig und falsch in bestimmten Situationen? Und ich weiß es nicht. Ne? Gott hat mich zum Beispiel aus einem Atheismus rausgeholt, so hat mich in einer kleinen Gemeinde groß wachsen lassen, wo jetzt nicht so viel passiert ist, hat mich dann hier nach Görlitz geschickt und hat gesagt, du bist jetzt Hirte, weide meine Schafe. Ne? Und hier muss ich mich immer wieder mit Situationen aus beschäftigen, so die mich echt an meine Grenzen bringen, so weil nicht alles schwarz-weiß ist, ne? Bei uns Menschen. Selbst wenn wir Christen das manchmal gerne sagen, aber so ist es nicht. Es gibt auch bunt. Ne? Und es gibt auch Graustufen. So in bestimmten Bereichen der Theologie oder des Miteinanders. Ne? So und es ist echt schwer. Wer kann schon das Gotteswort perfekt auslegen? Der ist fähig, den ganzen Leib zu tragen. Das heißt, der ganze Leib weltweit. Ja. Und ich habe da keinen kennengelernt. Und ich finde leider diese Person auch nicht in mir. Von daher müssen wir demütig miteinander umgehen, gerade in Bezug auf Recht sprechen, richten. Ja. So ein, zu entscheiden, was ist richtig und was ist falsch. So, was ist Gottes Wille und was nicht. Und manchmal kommt man an solche Grenzen, gerade im Umgang mit anderen oder mit sich selbst, wo einfach man nicht weiß, was ist jetzt wirklich zu 100% richtig? Ne? Wo liegt da der Segen drin? Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Prüfstelle, die wir haben als Menschen, das ist auf die Frucht zu sehen. Zum Beispiel habe ich hier einen Fall gehabt, so ein Mensch, der zwar errettet ist, aber irgendwie die Gnade nicht verstanden hat und sich immer mehr Laster auflegt. Und das ist ja nicht falsch, weil du findest es auch in der Bibel, ne? Paulus sagt dazu, das sind die schwachen Brüder, die Gemüse essen. Ne? So geistlich natürlich. Und da das Gemüse und kein Fleisch essen, das war eher religiös wegen Götzen, ist jetzt egal. So, ich schweife ab. Aber schwache Brüder gibt's oder Schwestern. Das ist in Ordnung. Und er sagt so, und aus Liebe her sollst du dich denn zu deinem als starker, freier Bruder, Schwester, Dings, Sohn, sollst du dich dann auf den Schwachen auf seine Ebene begegnen, dass er nicht in Sünde fällt? Weil du sagst, ach, das kannst du, guck, hier ist der Beweis und bla und bla, ne? Und für ihn ist es doch Sünde, weil sein Gewissen dagegen schlägt. Von daher ist es besser, aus Liebe dann zu verzichten auf Fleisch. Als Beispiel. Ne? Also, es gibt Brüder, die sind von Gott gegeben und die haben sehr viele Gesetze und Schwestern. Ne? So ein können nicht alles machen wie andere. Ne? Und Gott hat da nichts dagegen, sondern es ist anscheinend ihr Schutz, weil sie ansonsten tschuh, wie ein Heliumballon ohne Seil einfach wegschweben würden ins Nichts. Ne? So ein, und jeder von euch kennt sich selber, wie viele Grenzen er von Gott, vom Heiligen Geist selber kriegt. Ne? In welchen Bereichen. Da ist Gehorsam gefragt. So, wer da treu ist und sich an Gottes Grenzen hält, wenn er weiß, was richtig ist und er tut's, dann ist es auch Segen und da kommt eine gute Frucht. Ne? Bei ihm war aber das Problem, dass da immer mehr Last dazu kam und er zu dem Punkt kam, so ein, wo er gesagt hat, ich will gar nicht mehr glauben. Echt. Gott macht mein Leben so schwer und belastet mich so sehr. Ich fühle mich so eingeengt und eingeschränkt. So ein, ne, genau das Gegenteil von dem, was Jesus eigentlich sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und werft eure Last auf mich, denn ich will sie tragen und ich gebe euch eine leichte Last, ein sanftes Joch. Bemessen, jeden Tag aufs Neue mit seinen Sorgen. Ne? Und das, da werdet ihr nicht zerbrechen. Lasst mich euer Leben führen und halten. Ich weiß, was gut ist für euch. Ne? Und, aber ihr könnt da nicht vertrauen und loslassen. Und so, ja, kam ich mit der Theologie nicht weiter. Und das Einzige, was ich ihm noch sagen konnte, war, okay, wenn Gott wirklich zu dir kommt in dein Leben und sagt so, hey, du nimmst deine Medizin nicht mehr oder du isst kein Pfeffer mehr, du isst das nicht mehr, du machst das nicht mehr, du machst das nicht mehr und du gibst ihm das alles und machst Versprechen bei dem Gott, die du nicht halten kannst und kommst zu ihm zerbrochen und sagst, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir alles versprochen habe. Und das war der Fall. So, ne, und liest dann oder hört Stimmen, was auch immer so, die ihm sagen so, aber oh, du musst Gott alle deine Versprechen halten. Ne, dann konnte ich ihn nur noch fragen, so, okay, dann guck doch einfach auf die Frucht, die rauskommt. Was ist denn, wenn du Gott was gibst? Ist es, hat das mit irgendwas ersetzt, was gut ist? Haben deine Opfer und dein Verzicht, was bringen die deinem Nächsten? Bist du dadurch irgendwie mehr Licht geworden und hat das irgendjemand gesegnet? Nee, hat's nicht. Das sind schlechte Früchte. Das sind Früchte, die zerstören und rauben und ja, im Endeffekt dazu führen sollen, so, dass man sich trennen von Christus und von seiner Errettung. Egal, wo du bist, so guck auf die Frucht, die das hat, worin du dich investierst. Und wenn die Frucht nicht zum Segen von jemand anderen sind, so dann lass es. Dann kannst du schon sicher sein, es ist nicht von Gott. Weil Gott bringt keine schlechten Früchte in unser Leben. Unmöglich. Und so ist es hier wichtig, dass man sich selber prüft im Glauben und auch einfach guckt, so, okay, was passiert denn durch den Schritt, den ich gehe mit Gott? Ja. Die Beziehung, die ich mit dem Mann oder mit der Frau eingehe oder eingegangen bin, von oben betrachtet, ist da gute Frucht, ist da schlechte Frucht? Geistlich. Und gute Früchte sind nicht für uns, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Früchte, die entstehen durch als Jünger Jesu, weil wir Jesus nachwandeln, so die sind für andere da, für Gott und für unsere Nächsten. Das ist Liebe. Ich baue und ich lebe hier nicht für mich, auch heilige ich mich nicht für mich selbst. Ne? Weil was bringt Gott meine Heiligung? Mal ganz ehrlich. Was bringt euch meine Heiligung und mein Bestreben, Gott gleich zu sein oder gleich ähnlich zu sein, ne? So gesund zu sein, so ein, was bringt es euch, wenn ich es nur für mich investiere? Was bringt mir eine schöne Frau, wenn die sich, um schön zu bleiben, den ganzen Tag nur einen Spiegel anguckt? Oder was bringt dir ein schöner, starker Mann, wenn er nur im Fitnesscenter ist? So ein, und nur darauf bedacht ist, so ein, wie sehe ich aus? Oh nein, ich bin ein bisschen dicker. So ein, bringt dir gar nichts, so, weil dieser Mensch dreht sich nur um sich selbst. Und so ist es mit den Pharisäern und auch mit den religiösen Christen halt so ein. Mit der Gesetzlichkeit, wenn du nur für dich selbst schön sein willst im Geist, so, dann beobachtest du nur dich selber in deinem geistlichen Spiegel. Aber jemand anderes hat nichts davon. Da ist mir es doch lieber, wenn meine Frau nur halb so schön ist, aber dafür guckt sie mich an und redet mit mir und es investiert sich in mein Leben. Und so ist auch unter uns, so, unsere Heiligkeit ist wichtig, dass ich selbst entscheide, ich möchte sauber sein und ein reines Gewissen haben mit Gott und meinem Nächsten, ist wichtig, weil nur so bin ich aufnahmefähig von den Gaben Gottes, um es zu geben für meinen Nächsten. Nur so ist mein Herz leer und frei, um überhaupt andere Menschen reinzulassen, für die ich bitte, für die ich kämpfe, in die ich mich investiere, nach denen ich mich ausstrecke. Wenn ich ich-zentriert lebe, dann ist da kein Platz mehr für andere. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich unser Kreuz nehmen und uns selbst sterben, so dass wir genug Platz haben, überhaupt andere reinzulassen. Ne? Und so wie Jesus hier das sagt, so steht es geschrieben, jemand, der sich Bruder oder Schwester nennt, aber überhaupt sich überhaupt nicht verändert, wo man Christus nicht hört und nicht sieht, da wird doch Christus nicht drin sein. Und wir dürfen das nicht verwechseln. Paulus sagt, in uns Menschen ist absolut nichts Gutes, nicht eins. Auch wenn ich mir das gerne einrede, weiß ich doch, ja, ich bin zu allem fähig. Ne? Und ich bin dankbar, dass Gott vieles zurückhält von dem, was vielleicht auf mich zusteuert, so wie Gabi das vorhin gebetet hat, so eine Situation, wo man einfach, wo es zu schwer wird, wo man dann einfach emotional wird. Ne? Und man sich selber vielleicht zuguckt, wie man ausrastet, aber man kann es nicht ändern, weil es ist einfach zu viel. Ne? Und Gott bewahrt uns jeden Tag vor solchen Sachen. Ne? Da können wir Danke sagen. Und zeigt uns nur einen kleinen Teil von uns selbst. Ja. Und so weiß ich so, dass in meinem Herzen schon Platz ist für böse Sachen und dass auch böse Sachen rauskommen können. Und Sachen, die verletzen und töten oder falsch sind, so, aber das ist halt auch dieser neue Mensch, ne, den jeder von uns bekommen hat, der Christus angenommen hat. Eine neue Schöpfung, die heranwächst vom Baby zum Erwachsenen, die Licht ist und gut ist. Und Paulus nennt das hier dieser Kampf zwischen den zwei Hunden, ne? Dieses alte Fleisch und dieser neue Mensch. Und du entscheidest, wen du fütterst. Ne? Doch das kenne ich. Irgendwie, warum man auch immer den Falschen da füttert, den alten Menschen, scheint viel mehr Spaß zu machen und befriedigender zu sein, aber im Endeffekt befindet man sich wieder auf den Knien vor Gott und sagt, es tut mir leid, ich will umdrehen. Das zerstört und das nimmt. Diese Frucht, die ist nicht gut. Diese Frucht stinkt. Diese Frucht macht krank. Und diese Frucht vereinsamt mich. Diese Frucht beschneidet mich so, dass ich überhaupt nicht mehr an andere denken will und andere wirklich auf meinem Schirm habe. Dass ich vergesse, worum es eigentlich wirklich geht. Dass ich die Ewigkeit vergesse und hier in der Welt gefangen bin. Diese Frucht ist nicht gut. Diese Frucht raubt alles das, was so gut und schön ist in uns. Ne? Deswegen pass auf, dein Herz auf. Ne? Da, wo du dich rein investierst, da wirst du auch gute Frucht oder schlechte Frucht finden. Gott hat vorletztens von mir gefordert, so ein paar Sachen aufzugeben, gefordert. Irgendwie hatte ich es im Herzen und ich habe es dann getan. Ne? Aber ich weiß, dass da Gott reingesprochen hat und seine Finger im Spiel hat. Und es tut gut, sich zu lösen von Dingen, wo man sonst so viel Zeit investiert und Kraft und Leidenschaft, die aber nur für mich nützlich sind und das noch nicht mal zum Guten dann im Endeffekt. Manchmal ist es echt befreiend und wenn man sich selbst prüft und guckt so, okay, worin investiere ich mich denn die ganze Zeit? Ja. Und natürlich gibt es Zeiten, da darf man sich in sinnlose Sachen investieren, darf nicht, ist auch wieder so ein Punkt, ne? Aber Gott lässt uns ja die Freiheit. Aber manchmal investieren wir uns einfach in sinnlose Sachen. Zum Beispiel, manche verbringen Tage, Wochen, Jahre, da drin eine virtuelle Welt aufzubauen und so ein Reich, ne? Verstehe ich jetzt nicht. Was man da, aber ich kenne genug. Ne? Und dann baust du dir da eine Riesenstadt und ein Imperium, bist da König oder Kaiser oder sonst was so, ne? Und irgendwann ist langweilig und du löscht das Spiel und dein ganzes Imperium ist weg und deine Zeit auch. Für was? Ne? Und da kann niemand jemand anderes richten, weil wir alle investieren uns in sinnlose Sachen zum Teil. Ne? Manche sind vielleicht praktischer, wie wenn du was häkelst oder so, keine Ahnung, so, aber oder was baust, ne? Oder dich in Musik investierst, so damit du besser wirst und Gott Lob gibst, oder auch nicht, aber es ist wichtig, dass wir prüfen und gucken, so weil im Endeffekt liegt bei uns persönlich die Entscheidung, wie sinnvoll mein Leben sein soll. Ja. Und wir wissen von Jesus, wer sein Leben behält, also auf Deutsch, wer für sich selber sein Reich baut, der wird im Endeffekt nicht viel mitnehmen. Ne? So, weil wir all den Müll, den wir uns hier bauen, das vergeht. Aber die Früchte, die Gott Ehre bringen, und werden uns Ehre bringen im Endeffekt. Und da ist ein Reichtum, ein Schatz, den wir uns anhäufen, wie auch immer der aussieht. Ich glaube nicht, das sind Diamanten oder irgendwas, aber es wird auch uns Ehre bringen. Ne? Uns wichtig sein, es wird ewig bleiben. Und da sein und wir werden sagen, das war Christus in mir, durch mich, aber auch, weil ich bereit war. Ne? Und es wird uns fröhlich machen. Von daher, diese Schätze will ich haben, so viel wie geht. Ne? Was du siehst, das wirst du ernten. Ne? Und er nimmt noch ein zweites Beispiel, um das zu verdeutlichen. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Wenn du in Matthäus guckst im Evangelium, da sagt er dann, ja, und es werden Leute sein, die sagen, Herr, Herr, wir haben geweissagt in deinem Namen, wir haben Dämonen ausgetrieben in deinem Namen, wir haben geheilt in deinem Namen, und Jesus sagt, ich kenne euch nicht hinweg. Nur weil ihr Herr, Herr sagt, aber euer eigenes Leben lebt, heißt das nicht, dass ich mittendrin bin und dass mein Wille ist. Wenn ich wirklich der Herr bin, dann bin ich aber der Chef, der halt sagt, so mach das, und du bist der Arbeitnehmer, der sagt, okay, mach ich. Ja. Entweder ist er der König, der regiert, oder er ist einfach nur ein König in dem Land, zu dem ich mich angehörig fühle, aber das mich trotzdem nicht tangiert. Ne. Von denen, die hier sitzen, denke ich, haben wir alle Christus als unseren König und wollen ihn suchen, ne, und ihm gehorsam sein. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf dem Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Sturm gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf dem Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Sturm brannte gegen dieselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses, das war gewaltig. Ja. Im 1. Petrus 2, Vers 8 kannst du lesen, dass dieser Grund, dieser Fels, Christus ist. Ja. Und ich denke, diese Überschwemmung hier, die hier kommt, so dieses Gericht. Und nur wer auf Christus gegründet ist, wo Christus der Anfang ist von allem, wo da es drauf baut, der ist beschützt durch diesen Zorn hindurch, ne, und findet Errettung. Paulus nimmt aber das Bild hier und geht noch weiter im 1. Korinther 3, Vers 9 und sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber, ihr seid Gottes Ackerfeld und ihr seid Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das hat gebracht, er hat Christus gebracht zu den Menschen und darauf, auf dieses Evangelium, auf diesen Retter, ist der Glaube aufgebaut. Ich war ein weiser Baumeister, habe als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut drauf. Das sind die Hirten und die Ältesten, das sind Brüder und Schwestern, die reifer sind, bei denen Rat holst. Das sind vielleicht auch Bücher, die du liest über weise Männer und Frauen, die ihr Leben mit Gott gelebt haben oder leben. Im Endeffekt ist es der Heilige Geist, der spricht durch seine Gefäße. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch halt wie durchs Feuer hindurch. Denn wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also Paulus nimmt das Gleichnis von Christus und vertieft es noch mehr. Ne? Er sagt ja, jeder, der errettet ist, der hat Christus als Grund. Aber Christus will ja nicht nur einfach uns retten, sondern er baut und schafft, ne, so wie er es immer getan hat. Und dieses Gebäude ist ein Tempel. Das wissen wir auch von Paulus. Ein Tempel dient dazu, dass Menschen von außerhalb zu diesem Tempel kommen, zu diesem Gebäude, um von Gott zu hören, Gott besser kennenzulernen, anzubeten, Vergebung und Reinigung zu kriegen, so eine Gemeinschaft und Trost zu kriegen, so eine Zurechtweisung ins Leben rein. Das ist der Grund, um Gott anzubeten. Deswegen geht man zu einem Tempel. Vielleicht auch, um Fragen beantwortet zu kriegen oder um ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen. Vielleicht auch, um einfach nur mal wieder raus aus dem Alltag klar zu sehen zu können, so sich bewusst zu machen, so ein ja, es gibt nicht nur das hier unten. Es gibt mehr als das. So. Zum Beispiel kannst du es bei Christen beobachten, die nicht zum Gottesdienst gehen. Ne? Die sind als Christen leben sie trotzdem in ihrem Alltag. Dieser Alltag hört halt nicht auf. Ne? Es tut so gut, wenn man rauskommt aus seinem kleinen Ich-Leben so, und sich hier trifft. Das ist der einzigste Stück Himmel, den wir haben auf Erden, das ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist der einzigste Ort, wo wirklich Gott redet. Und ja, manchmal reichen schon zwei. Es muss nicht immer eine ganze Gemeinde sein, so in unserem Alltag. Da, wo zwei oder drei sind, so, da ist Christus anwesend, weil bestätigt wird oder gesagt wird, nein. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Es ist auch wichtig, dass wir eine Herde haben und eine Gemeinde, wo auf uns aufgepasst wird, wo wir wachsen können, wo wir lernen können zu geben an unserem Nächsten. Ein funktionierender Teil zu sein, weil die Mathematik Gottes ist halt so ein, wenn du nur darauf konzentriert bist, selber satt zu sein und schön zu sein, dann wirst du im Endeffekt unglücklich sein und arm. Ne? Wenn du darauf konzentriert bist, andere schöner zu machen und andere satt zu machen, dann wird für dich selber ein Übermaß gesorgt. Und ich fand es interessant hier, weil Paulus sagt, der Grund ist Christus und wir selber entscheiden, was wir drauf bauen und wie wir bauen. Und wenn du guckst hier, er sagt, manche bauen mit Gold und Silber und kostbare Steine und andere mit Holz, Heu und Stroh. Und wenn du das guckst, jeder von uns möchte ja Schätze haben und sinnvoll bauen für Christus. Ne? Ein sinnvoller Teil sein im Ganzen. So ein, ne? Und, aber diese kostbaren Edelsteine und das Silber und das Gold, die machen echt viel Arbeit, um die überhaupt mal ans Licht zu kriegen. Da musst du tief in die Erde buddeln, so. Und nicht nur das, sondern mit der Hacke dich durch Hacken, Fels und Steinen blind durchhämmern, so in der Hoffnung, dass du was findest. Und wenn es dann gefunden hast, dann muss es gesäubert werden oder geschliffen, bearbeitet, geläutert. So, und dann muss es geformt werden, dass du überhaupt was hast, weil was nützt dir ein riesen Goldklumpen? Ja, so ein, ist ja viel schöner, den Klumpen schön verziert zu tragen. Ja. Und all das macht Arbeit. Und da wir nicht mehr für uns selbst, sondern für unseren Nächsten leben und für Gott, macht es das nicht unbedingt einfacher, so hart zu arbeiten. Weil oft ist es so, dass man selber den Eindruck hat, dass man davon gar nicht hat. Ja, oder nicht so viel rauskriegt, wie man reinsteckt. So, aber es lohnt sich. Weil diese Feuertaufe, die kommt, sagt Christus, ne? Sagt auch Paulus. Die einen gehen vor Gericht und der Zorn Gottes kommt und sie gehen. Wenn sie Christus nicht haben, der für sie bezahlt, für ihre Schuld, kriegen ihre Haftstrafe, wenn du so willst. An dem Ort, wo Gott nicht sein wird, ewig. Und wir sind ja schon gerichtet. Wir sind freigesprochen. Aber wir kommen nicht mehr vor dieses Gericht, weil Christus hat schon bezahlt. Und wir haben den Unterpfand, den Heiligen Geist. Ja, und das kann uns keiner nehmen. Niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber wir gehen auch durch ein Gericht. Ja, durch diese Feuertaufe. So wie Paulus das hier gesagt hat, so ein, all dieser Schrott, all das, was uns belastet, und ich freue mich auf diese Taufe. Ja? Weil die ist nicht zum Tode. Und ich will dadurch. Weil all das, was mich hier bedrückt und mich festhält, was mir die Freude nimmt, den Sinn nimmt, was mir die Unruhe schafft, die Begierden anfüttert, was mich nicht satt sein lässt, nicht gesund werden lässt oder sein lässt, was mich immer wieder zurückführt zu diesem alten Dung, so ein, all das wird da verbrennen und kommt nicht mit in die Ewigkeit. Ohne diese Feuertaufe wären wir genau die gleichen Personen, nur im Himmel ewig. Und das wäre schrecklich, weil manche Menschen nerven. Kannst du das vorstellen? Ewig? Ich nerv mich ja selbst auch an. Aber dann ewig. Und das wächst ja auch. Ne? Also nerv ich mich dann immer mehr und die Sünde wäre wieder da. Diese Feuertaufe ist die Erlösung schlechthin. Das ist diese Unterschrift, dieses geschafft. Wenn du da rauskommst, egal wie, dann ist dieser alte Mensch weg. Und das, was bleibt, ist das Gute, das, was wirklich Frieden bringt. Das, was wirklich satt macht, was Ruhe gibt, was dich glücklich und zufrieden macht. So, ne? Also freu dich auf diese Feuertaufe. Dann bist du dein Leid endlich los. Aber ich weiß, wie ich da durchkommen möchte, nicht wie jemand, der gerade aus dem Feuer kommt. Weil wir werden da nicht verkokelt rauskommen und da raucht noch irgendwas so ewig. Aber ich denke, das ist halt so gemeint wie, stell dir vor, du bist zu Hause, du schläfst, es brennt und es steht alles richtig in Flammen und du hast einfach nur noch Zeit, um dich selber und deinen Hintern da rauszuretten. Und dann stehst du im Schlafanzug auf der Straße und alles, was du hast, ist weg. Ja. Und ich denke, so ist das halt gemeint. Manche von uns werden mit nichts dastehen. Aber dennoch glücklich sein ewig und nicht weinen, weil wir so wertvoll sind. Unsere Seele, ne? Wir werden gerettet sein und werden genauso glücklich sein wie die anderen. Aber, Mann, ich will da was raustragen. So, ne? Ich will mein Leben hier nicht verschwenden. Und es lohnt sich ja. Und wenn du guckst in dein Leben, wo du andere berührst oder erbaut hast, Christus zu suchen oder ihm nachzufolgen oder ihm zu vertrauen, dann tut einem selber das gut so, weil wir Menschen wollen ja Sinn haben. Ne? Und ich sehe es ja in mir, wenn ich in solchen, wenn ich runterrutsche in so eine Phase, wo ich nur für mich lebe, und das passiert immer wieder, leider, Ich werde unzufrieden und unglücklich und bin nicht satt. Irgendwas fehlt und meine Seele sehnt sich danach, dass das gefüllt wird wieder. Ersetzt mit was, was Sinn macht. Wir brauchen das. Das ist halt dieser ständige tägliche Kampf, den wir haben. Aber entscheiden muss ich, wie ich baue. Weil Holz und Stroh und Heu, das geht ganz schnell. Da gehst du nur vor die Tür, rupfst ein bisschen Gras ab, hebst ein paar Stöcke auf, die du findest, so und zimmerst dir da dein Zelt zusammen. Das macht nicht viel Arbeit. Ne? Aber es lohnt sich tief zu gehen in die Erde. Und das bedarf aber Schweiß und auch Wunden und auch Ausdauer und Geduld und das muss man lernen. Ne? Also, ich bin lieber ein Bergarbeiter für den Christus als und für meinen Nächsten als ja, hier so ein Hippie da draußen. Wir müssen gucken, wie unser Herz aussieht. Im Endeffekt sind wir der Tempel, sagt Paulus hier, vollendet. Ne? Also wir sind alles so kleine Mini-Tempel und zusammen sind wir der Tempel Christus. Und in jedem von uns wohnt er. Also die Bundeslade ist gefüllt, die Präsenz Gottes ist da. Und da ich berufen bin, Gemeinde zu gründen, Gemeinde zu führen, musste ich mir jetzt praktisch Gedanken machen, wie will ich den Gottesdienst führen? Also wie soll der Gottesdienst laufen, der Ablauf und die Gemeinschaft und auch das Ausstrecken nach Gaben und all das, was dazugehört. Ne? Und ich wollte für mich einen Gottesdienst machen, der gesund ist und ordentlich, aber trotzdem Gott alle Freiheit hat. Er soll die Ehre kriegen und den Lob und den Dank und den Preis. Die Menschen sollen hören und wachsen und gesund leiten, aber genauso, und da musst du gucken, wir alle haben diese Aufgabe für uns selber. Ja. Paulus sagt an einer anderen Stelle, sein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Jede Sekunde, jede Millisekunde betrachtet er als Gottesdienst und er muss den gestalten. Ja. Und da musst du halt gucken, was für eine Gemeinde willst du sein für dich. Ja. Lernen die Leute, die an dir vorbeiziehen, Jahwe kennen. Hören die Lob und Kraft und Preis? Oder was hören die, wenn die dich sehen? Und die Menschen beobachten uns, ob wir wollen oder nicht. Sobald die wissen, wir sind Christen, sind wir auf dem Schirm. Ja, und das ist gut so. Weil selbst wenn dann noch Leute lachen und uns ausbuhen oder uns meiden oder sonst was, so, die beobachten uns trotzdem, die kommen nicht los. Warum? Weil dieser innere Mensch bei ihnen genau weiß, diese Seele, Jahwe ist wirklich da. Deswegen, wir sind dieses Licht in dieser Dunkelheit und ich komme mir nicht so vor, aber ich bin es trotzdem. Das ist eine Sache, die müssen wir uns jeden Tag bewusst machen, weil kaum habe ich es kapiert, verfalle ich schon wieder in meinem Alltag und habe total vergessen, dass ich ja Licht sein soll. Ne? Und zum Glück ruft uns Gott immer wieder. Schreit regelrecht in unsere Leben rein und sagt so, hey, aber damit bin ich nicht zufrieden und du hast recht nicht. Auf Dauer. Wir haben eine Verantwortung bekommen für die Menschheit. Ob wir das wollen oder nicht, ist egal. Ja. Aber bei dem Bild, was Paulus, gehen wir zum Schluss und dann sind wir fertig. Ist eine beruhigende Sache für mich oder eine interessante Sache, ne, weil ich bin zum Glauben gekommen, ich habe super ernst mit Gott gemeint, ich wollte straight ihm in 100% in allem gefallen und das Richtige tun. Ohne Kompromiss. Egal, was es bedeutet. Ne? Das Problem war nur, dass ich dabei nur auf meine Gerechtigkeit geguckt habe, auf mein Christusbild, so wie ich mir Christus vorstelle. Ne? Und den perfekten Christen. Und was Heiligkeit bedeutet für Gott. Ne? Weil das, was für mich Heiligkeit bedeutet, heißt nicht, dass du genau das gleich deine Worthülse genauso füllst. Ne? Also war ich selbstgerecht und habe eigentlich die meisten Christen irgendwo in meinem Herzen gerichtet. Ja, und gesagt, nee, da kann ich nicht sagen, dass die errettet sind. So gucken, wie die leben. Ja, gucken, was die sagen, gucken, was die denken. Und da bin ich froh, dass Gott mich zermatscht hat. Das hat er echt. Total zerbrochen und ich liege immer noch da und humple wie ein Krüppel, innerlich. Ne, weil So wie Paulus es gesagt oder Jesus gesagt hat letzte Woche, so ein, ich kann dieses Gericht nicht sprechen, wenn jemand da ist und sagt, so ein, er hat Christus angenommen, dann ist das so. Selbst wenn ich nur schlechte Früchte sehe, heißt es nicht, dass da nicht auch gute Früchte sind. Ne? Da, wo der Glauben ist, an Christus, so ein, da ist für mich erstmal als Christ die Errettung, ein Punkt. Ob das denn derjenige ist, der sagt sein Leben lang Herr, Herr, aber im Endeffekt sagt Christus, ich kenne dich nicht, das liegt nicht bei mir. Ne? So ein, und da sind viele, und ich danke Gott für seine Gnade, da sind viele, die nichts getan haben für Christus. Die bringen nichts mit in die Ewigkeit. Trotzdem sind sie errettet und erlöst, so wie Paulus es gesagt hat. Also wer bin ich dann, dass ich entscheide, so der hat gar nichts. Ne? Und selbst wenn er nichts hat, heißt das trotzdem noch nicht so, dass ich Gott bin und sagen kann, der ist verloren. Da, wo ich aber richten soll und darf, ist, wenn jemand sagt, Christus ist nicht der einzige Weg, so ein, oder man braucht nicht Christus unbedingt, so ein, dann kann ich recht sprechen und sagen, du bist falsch und kann verurteilen. Bis dahin, lass uns Demut üben, auch im Umgang mit unserem Nächsten, sodass die Liebe wächst und nicht Hass und Wut und Selbstgerechtigkeit, so ein, weil die führt zu nichts außer zum Zerstören und führt absolut weg von der Brüderliebe. Ich glaube, für Gott, das Einzige, was Gott verlangt für dich, für mich, ganz persönlich, ist, dass ich es sauber mache. Ja, und du siehst, wie schwach wir da drin sind und oft, oder wie unvollkommen. Vielleicht sind hier auch Leute dabei, die da absolut super sind und stark sind. Und ja, das ist Gnade. Und du hast mir viel zu oft gezeigt, wer ich bin und wie fehlerhaft und unbeständig zum Teil auch. Und als dass ich mich zu den Starken zählen könnte. Ja. Aber ich danke dir, dass du auch den Schwachen ziehst. Und dass das überhaupt keine Relevanz hat im Umgang miteinander und mit dir. Und ja, dass du weißt, wie du uns lehrst und wie du uns trägst und was du uns gibst, welches Maß du für jeden Einzelnen gibst. Ja, wir wollen dir vertrauen, ganz persönlich, und gerade laufen und sauber und ein Segen sein und die Frucht bringen für unsere Nächsten, damit andere satt werden und dein Name gepriesen wird auch durch andere, durch unseren Dienst und unser Leben hier. Und der Name bekannt wird und hörbar. Ja, ich finde es so interessant, so wenn ich, ja, wie individuell du einfach mit jedem umgehst und wie unterschiedlich die Gottesdienste doch sind. Und ja, ich für mich will da nicht richten, sondern ich will deinen Namen hören. Und ich möchte gerade sein. Gib uns aber auch Weisheit mit den Menschen, mit denen wir uns nicht abgeben sollen, die, wie letzte Woche gesagt hast, die sich Brüder nennen und Schwestern, aber die Unehre abgeben und dein Evangelium verändern und blind sind und andere Blinde wegführen wollen von dir. Und so dass wir gerecht richten und zum Wohl richten, zur Erbauung und sauber bleiben, auch als Leib, aber auch persönlich. Und hilf uns durch diese Welt hier durch, gerade in Deutschland, wo so viel, so leicht ist, sich zu unterhalten, abzudriften in Träumerei und nichts und wo der Spaß und all das Zerstörerische irgendwie so nah ist, dass man sich nur ausstreckt. Aber wir wollen nicht Heu und Stroh und was Leichtes. Ich will diese Diamanten und diese Edelsteine, dieses Gold und Silber, ich möchte den Sinn des Lebens hier sehen, diesen Wert auch von meinem Nächsten. Ich will dein Jünger sein und dir nachfolgen und lernen, treu zu sein und gehorsam. Ich danke dir, dass du in allem treu bist und gehorsam und dass du ein wunderbares Vorbild bist für uns. Und dass egal, wie wir durchs Feuer gehen, du uns freudig aufnimmst und wir keiner von uns weinen wird. Und also mach du mit uns, was du willst. Und wir würden folgen, so gut wie es geht. Wir wollen weise sein, dem, wo wir raufbauen und was wir bauen. Ja, und da, wo du nicht als Grund bist, da habe ich nichts zu suchen, da will ich nicht mehr sein. Aber bei dir bin ich sicher, selbst wenn ich gerade im Sturm bin und im Chaos und trotzdem stehe ich auf dir. Und das tut gut zu wissen, dass da jemand in meinem Leben ist, der wirklich bodenständig ist, der wirklich fest ist und wo ich sicher bin und mich bergen kann. Gib uns Weisheit da, wo wir es brauchen, ja. Gerade in den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, jeder Einzelne hier. Und lass du dich sehen als lauter Gott. Und lehre uns Anbetung und Heiligkeit, so dass es auch Sinn macht und eine Frucht bringt, die, ja, die wirklich reich ist und gut. Amen.